Guten Abend, mein Name ist Matthew Ogden und ich möchte Sie gern alle herzlich zu diesem Webcast heute Abend begrüßen. Das ist die wöchentliche Sendung auf LaRouchePack.com. Heute ist Freitag, der 3. Januar 2014. Sie sehen diesen wöchentlichen Webcast, in dem Herr Lyndon LaRouche die Gelegenheit ergreift, zur Nation und auch zur Welt zu sprechen. Bei mir im Studio heute ist Cody Jones vom LaRouchePack Forschungsteam. Und wir werden gemeinsam eine Reihe von Fragen an Herrn LaRouche stellen. Die erste Frage, die ich für heute Abend ausgesucht habe, kommt von einem Kontakt in institutionellen Kreisen. Und seine Frage lautet folgendermaßen. Herr LaRouche, ich hätte gern Ihre Einschätzung des Zustandes der US-Wirtschaft in den kommenden Jahren. Am 28. Dezember haben 1,4 Millionen Amerikaner ihre verlängerte Arbeitslosenhilfe verloren, sodass sie jetzt ohne Einkommen sind. Diese Zahl wird in den kommenden Monaten noch stark ansteigen, wenn der Kongress und der Präsident die verlängerten Leistungen nicht wiederherstellen. Die Regierung Obama hat bei der Schaffung neuer wirklicher Arbeitsplätze kläglich versagt. Die meisten der sogenannten neuen Arbeitsplätze, die geschaffen wurden, seit Obama ins Amt kam, sind entweder Teilzeitjobs oder befristet. Vom Standpunkt der gesamten arbeitsfähigen Bevölkerung, anstatt nach den Kriterien des Büros für Arbeitsstatistik, liegt die reale Arbeitslosigkeit weit über 25%. Kurz, das sind Depressionsbedingungen. Wie sehen Sie die Lage der US-Wirtschaft im verbleibenden Teil der zweiten Amtszeit Obamas und welche Optionen gibt es, um wirkliches Wirtschaftswachstum zu schaffen? Es wird kein Überleben der Vereinigten Staaten unter einer Präsidentschaft Obama geben. Viele Leute, wahrscheinlich 60% der Wähler in den Vereinigten Staaten, sind jetzt gegen Obama und wünschen, er würde verschwinden. Das Problem ist, dass sie Angst haben. Der Fall Snowden ist ein besonders gutes Beispiel für das, wovor sie Angst haben. Und deshalb hassen sie Obama. Aber viele Leute haben auch Hitler gehasst. Daran sollte man sich erinnern. Dass Hitler das tun konnte, was er getan hat, beruhte nicht auf dem, was eine Mehrheit der Leute gern wollte. Sie mussten sich Hitler unter einer Schreckensherrschaft fügen. Und einige von uns kennen diese Geschichte sehr, sehr gut. Deshalb müssen wir mit all diesen tollen Sachen aufräumen. Mit diesen Versuchen, eine heitere Note hereinzubringen oder über mögliche Lösungen zu reden. Es gibt Lösungen, aber keine von ihnen wird derzeit ernsthaft betrieben. In Deutschland deutet vielleicht etwas in Richtung eines Aufbruchs hin. Aber was ist die Lage? Wenn Obama seine derzeitige Politik fortsetzt, wird er nicht Präsident der Vereinigten Staaten bleiben. Er ist am Ende. Er ist unwichtig geworden. Das ist kein Wahlkampf mehr. Der Wahlkampf fand schon vor langer Zeit statt, als man mit dieser grünen Politik begann. Im Grunde begann das bereits, als Bismarck aus dem Amt getrieben wurde. Praktisch von diesem Moment an befand sich die Welt insgesamt und besonders die transatlantische Region in einem mehr oder weniger ständigen Weltkrieg. Das ist die Wahrheit. Schauen wir kurz in die Geschichte. Wie beginnen Kriege? Der Krieg, von dem wir hier sprechen, begann mit der Ermordung des Präsidenten von Frankreich, Sadi Carnot, 1894. Dann kam es zu weiteren Anschlägen. Es folgte der Krieg zwischen China und Japan. Und so ging es weiter und weiter und weiter. Dann kam der Kanonendonner vom August 1914 und wir hatten einen Weltkrieg. Aber das war nicht das Ende. Es kam zu einer Art zeitweiligem Frieden. Das war nur vorübergehend. Die Vereinigten Staaten unter Kennedy wehrten sich später. Genauso, wie sie das auch schon früher getan hatten. Aber all diese Dinge hörten nicht auf. Zum Beispiel Kennedys Erfolg, unterstützt durch Eleanor Roosevelt, bedeutete die Wende in eine bestimmte Richtung. Aber als diese Wende einsetzte, brachten sie ihn um. Er wurde ermordet und es wurde versucht, die Ermordung zu vertuschen, und das ziemlich erfolgreich. Und was geschah dann? Nach der erfolgreichen Hinrichtung Präsident Kennedys begann der Krieg in Indochina. In den ersten paar Jahren galt er noch als Krieg, danach war er nur noch eine Drogenorgie. Und diese Drogenorgie griff auf die Vereinigten Staaten über. Seit der Ermordung Kennedys bis heute, innerhalb dieser kurzen Zeit, wurden die Vereinigten Staaten und ihre Bevölkerung intellektuell und moralisch zugrunde gerichtet. Und das ist der heutige Zustand. Wohin führt uns dieser Zustand? Was kommt als nächstes? Völkermord. Möglicherweise sogar die Auslöschung der Menschheit. Dazu könnte es innerhalb weniger Wochen kommen. Oder aber auch über einen längeren Zeitraum. Wir stehen am Rande eines thermonuklearen Krieges. Einen thermonuklearen Krieg kann man nicht mit dem vergleichen, was in früheren Kriegen geschehen ist. Dem Ersten Weltkrieg oder dem Zweiten Weltkrieg. Das waren unbedeutende Ereignisse im Vergleich zu dem, was uns jetzt droht. Und genau darauf ist man aus. Sehen Sie sich die Lage an. Die transatlantische Region als Ganze befindet sich in einem Prozess des beschleunigten Niedergangs. Die Wirtschaftslage der Vereinigten Staaten ist hoffnungslos und befindet sich im sozialen Zerfall, und der Niedergang beschleunigt sich. Alles, was Sie in der jüngsten Zeit für schlimm gehalten haben, wird noch schlimmer werden, und das sehr schnell. Es kann sehr schnell gehen. Unterdessen droht Krieg. Die Mächte sind auf den Plan getreten, zuallererst die transatlantische Region, die Konzentration von Weltmacht auf der einen Seite der Welt. Der Kern davon ist das britische Empire, das anglo-holländische Empire, das nominell von der Queen angeführt wird. Die Absicht der Queen, das hat sie bei der Kopenhagener Konferenz deutlich gemacht. Ihre Absicht ist, die menschliche Bevölkerung von 7 Milliarden Menschen, worauf sie in letzter Zeit zusteuerte, zu reduzieren. Die Weltbevölkerung befindet sich bereits in einem beschleunigten Rückgang. In den Vereinigten Staaten, in den meisten Ländern West- und Mitteleuropas ist die Bevölkerung rückläufig. Sie stirbt. Wie in Portugal und Spanien. Frankreich kollabiert und degeneriert. Es geht genauso zugrunde wie Süditalien und die griechische Bevölkerung. Der einzige Teil West- und Mitteleuropas, der überhaupt noch Spielraum hat, ist Deutschland. Und um diese Frage gibt es derzeit Gezerre. Deutschland neigt dazu, sich vom Rest Westeuropas abzukoppeln, weil der Rest Westeuropas im Sterben liegt. Außer der anglo-holländischen Region, und auch dort geht es der Wirtschaft nicht allzu gut. Doch es gibt noch einen anderen Teil der Welt, der eurasische Teil. Wir müssen ihn Eurasien nennen, weil dazu auch Russland und die mit ihm verbundenen Nationen gehören.
to the Pacific Ocean. This is the Eurasian part of the world. The Eurasian part of the world.
Der eurasische Teil der Welt reicht bis zum Pazifischen Ozean. Dieser Teil der Welt, abgesehen von bestimmten Gebieten im Nahen Osten, von den Uiguren und ähnlichen Völkern, befindet sich mit seinen vorherrschenden Kräften insgesamt im Aufwind und vergrößert seine technologischen Fähigkeiten.
It has been increasing its technological power and capabilities. The moon landing.
Über die Mondlandung der Chinesen haben wir schon hier und auch an anderer Stelle gesprochen. Diese jüngste Mondmission hat etwas mit der Frage von Helium-3 und der Kernfusion zu tun.
Thermonuclear fusion. And that means that suddenly.
Damit wächst China plötzlich zu einer Großmacht heran, die große Fähigkeiten hat. Sie planen nicht bloß eine Stippvisite, wie sie die USA früher auf dem Mond gemacht haben. Das ist ein ernsthaftes Unternehmen. Sie wollen im Weltraum umfangreich tätig werden. Und sie wollen zum Beispiel das schon bekannte Helium-3-Potenzial des Mondes nutzen. Wenn das Helium-3 auf dem Mond abgebaut wird, werden China und die mit ihm zusammenarbeitenden Nationen plötzlich eine Energiequelle zur Verfügung haben, die eine planetare Revolution wäre. Auf diese Weise könnte sich die Menschheit auch auf der Erde aus dem Sumpf ziehen. Sobald man Helium-3 abzubauen beginnt und die Sonne regelmäßig mehr Helium-3 herstellen lässt, entspreche das genau dem, was wir hier auf der Erde tun wollen. Damit hätten wir eine Energiequelle für wirklich hohe Geschwindigkeiten im Vergleich zu all dem, was bisher möglich war, um uns im Bereich des erdnahen Sonnensystems zu bewegen. Und das eröffnet das Gebiet bis zum Mars. Dann wird sich die natürliche Tendenz der Menschheit durchsetzen, unser eigentliches Potenzial zu nutzen, nämlich nicht bloß auf der Erde herumzusitzen und über das, was geschieht, zu ächzen und zu jammern. Die Menschheit wird zwar nicht tatsächlich außerhalb der Erde leben, aber sie wird Dinge wie einige dieser Asteroiden von der Erde aus überwachen. Wir werden uns nicht nur vor ihnen schützen, sondern sie nutzen. Deshalb wird die Menschheit die Erdoberfläche verlassen, nicht um anderswo zu leben, obwohl es dazu kommen kann, sondern weil sie etwas zum Wohl der Menschheit erreichen und entwickeln kann. Wir werden uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir das Sonnensystem aufbauen können. Wir werden uns langfristigen Fragen zuwenden. Können wir das Sonnensystem erhalten, das sich schon seit langer Zeit im Niedergang befindet? Der Mars ist abgestorben, weil die Sonne schwächer geworden ist. Der Mond ist kollabiert, weil die Sonne schwächer geworden ist. Indem die Menschheit Ressourcen wie Helium-3 nicht bloß nutzt, sondern zu einer höheren Organisationsform entwickelt, versetzt sie sich in die Lage, wenn sie sich tatsächlich dazu entscheidet, die fortschreitende Abschwächung der Sonne aufzuhalten, die in etwa 2 Milliarden Jahren praktisch ausgebrannt sein wird, wonach es zu einer Explosion kommt, die allem ein Ende setzt. Uns bietet sich also eine ganz andere Perspektive als den armen Toren, die nur über dieses und jenes lamentieren und jammern. Was ist nun die militärische Lage in diesem Kontext? Die transatlantische Region bereitet sich in naher Zukunft auf einen thermonuklearen Krieg vor. Der Zweck dieses Krieges, wie die Queen durch ihr Handeln seit der Konferenz in Dänemark gezeigt hat, die Menschheit auf wahrscheinlich weniger als 1 Milliarde Menschen zu dezimieren, die dann das Glück oder das Unglück haben, unter diesen Bedingungen zu überleben. Man muss sich den ganzen Prozess anschauen. Woher kommt dieser Hass auf die Menschen? Was steckt dahinter? Wie äußert er sich? Es ist die grüne Politik. Genauso sind auch das Römische Reich und andere Leute dieser Art mit den Menschen umgesprungen. Nämlich die Bevölkerung zu reduzieren, damit eine kleine Oligarchie den Planeten beherrschen konnte. Die überschüssige Bevölkerung wurde einfach beseitigt. Das ist die Politik der Queen und das sagt sie auch. Der Schlüssel dazu ist das anglo-holländische System. Im Mittelpunkt dieser ganzen Machenschaften, von denen ich gerade sprach, steht die anglo-holländische Initiative, die tatsächlich ein Empire ist, das die Welt direkt oder indirekt beherrscht. Nicht nur was die Lebensumstände angeht, sondern auch in ihrer kulturellen Dimension, der grünen Politik. Wie viele Grüne gibt es in den Vereinigten Staaten und in Europa? Sie sind gehirngewaschen und verurteilen sich durch die Dinge, an die sie glauben, selbst zum Untergang. Das geschah auch mit dem Römischen Reich. Die römische Oligarchie war es leid, all die Leute zu ernähren, und sie begann, sie massenweise umzubringen. Durch die blutigen Kämpfe in den Arenen und die Tötung der Christen. Die Massentötung der Christen war vor allem ein Ausrottungsprozess. Und dann kollabierte Rom. Das Römische Reich brach in sich zusammen. Reste davon existierten noch. Und die reichen Römer nahmen ihre Besitztümer, ihre Juwelen und so weiter und zogen an den Norden der Adria, wo sie eine Weile im Schlamm sich herumdrückten und dann zu Venezianern wurden. Das gibt dem Begriff Venetian Blind eine ganz neue Bedeutung. Denn so viele Leute sind in diesem Sinne tatsächlich blind. Wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das in der bekannten Geschichte der Menschheit nicht ungewöhnlich ist. Die Geschichte vom Kampf des Prometheus gegen Zeus ist real. Das ist eine wahre Geschichte, aber sie ist auch typisch für die Politik, mit der wir jetzt konfrontiert sind. Diese Politik geht vom anglo-holländischen Empire aus, das aber nicht auf die Briten und die Holländer beschränkt ist. Es ist global. Australien, der größte Teil Afrikas, der Nahe Osten und das saudische Königshaus beispielsweise sind alles Ableger dieses Empires, dessen Absichten vergleichbar sind mit denen des Römischen Reiches. In der Menschheitsgeschichte hat es Perioden großen Massensterbens gegeben, ausgelöst durch oligarchische Kreise, die es darauf abgesehen hatten, Menschen zu töten. So wie die Bewohner Trojas ausgerottet wurden. Sie wurden nicht bloß umgebracht, sie wurden ausgerottet. Und genau das sehen wir heute. Kommen wir auf die strategische Frage zurück. Was ist die Realität? Die größte Macht der Welt liegt derzeit in Eurasien. Warum? Weil sie wächst. Es gibt zwar einige Bereiche, die nicht wachsen, aber China wächst. Russland wächst. Es hat den Rückgang seiner Bevölkerung umgekehrt. Andere Teile wachsen. Es bildet sich eine Koalition in Eurasien, die noch nicht vollkommen geeint, aber schon sehr mächtig ist. Die Wirtschaft in diesem Teil der Welt verbessert sich. Die Politik der transatlantischen Region dagegen stinkt. Sie stirbt immer schneller ab. Und die Sterberate in den Vereinigten Staaten wird jetzt im Januar schnell ansteigen, wenn wir es nicht verhindern. Das ist der entscheidende Teil der Entwicklung. Aber ein Teil der Antwort auf die Frage, die uns gestellt wurde, lautet: Wenn wir nicht den Mut haben, einen korrupten und üblen Präsidenten aus dem Amt zu entfernen, um die Vereinigten Staaten zu retten, dann können wir alles, was sich in den kommenden Jahren entwickeln könnte, vergessen. Es wird keine kommenden Jahre mehr geben, wenn wir die Dinge nicht ändern. Wie ich schon sagte, 60% der Wahlberechtigten in den Vereinigten Staaten haben den ziemlich starken und zunehmenden Wunsch, dass dieser Kerl verschwindet. Und zwar sehr bald. Aber zur gleichen Zeit verstärkt sich der Prozess des Feindes, wozu auch der Präsident gehört, der ein Feind der Vereinigten Staaten ist. Denn seine Politik richtet sich gegen das Überleben der Vereinigten Staaten. Man braucht sich nur seine verlogene Gesundheitsreform anzuschauen. Er bringt damit tatsächlich massenweise Menschen um. Und die sitzen da und jammern und sagen trotzdem, wir müssen mit diesem Kerl zusammenarbeiten, wir müssen mit ihm leben. Andere sagen, ich hasse ihn. Und einige sagen, setzen wir ihn ab. In dieser Lage ist es Unsinn, die Dinge irgendwie zu erklären, wie es alle möglichen Leute tun, die diese oder jene Fakten anführen. Es geht hier um einen Prozess, der in der Menschheitsgeschichte schon seit langem bekannt ist. Eine oligarchische Bewegung schlachtet diejenigen ab, die weniger Macht haben. Genau das passiert jetzt wieder. Die Queen hat sich deutlich ausgedrückt. Sie und ihr Ehemann haben ihre Absicht verdeutlicht. In Schriftform. Die grüne Bewegung ist ganz und gar Teil davon. Jeder, der eine grüne Politik verfolgt, ist genau deswegen ein Feind der menschlichen Gattung. Warum geht es uns in den Vereinigten Staaten so schlecht? Die grüne Politik bringt uns um. Die grüne Politik vergiftet die Vereinigten Staaten. Die Menschen in den Vereinigten Staaten werden heute von Generation zu Generation dümmer und dümmer und schlimmer als dumm. Was für eine erfolgreiche Degeneration. Die Bildung stinkt. Schulbildung gibt es heute in den USA praktisch nicht mehr. Es ist alles nur eine billige alte Show, eine Manipulation. Geistige Entwicklung findet nicht mehr statt. Es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und das zusammen mit der Degeneration unserer jungen Leute in Kalifornien, die nur noch an ihren Spielkonsolen hängen. Das ist verrückt. Sie sind nicht nur dumm, sondern mit diesen Computerspielen nimmt ihre Dummheit eine Form des Wahnsinns an. Das Bildungssystem, das diese Spielsucht produziert, ist Teil der Degeneration. Die Frage ist, wie gehen wir praktisch damit um? Nach all diesen Überlegungen, die ich hier angeführt habe, was tun wir praktisch dagegen? Wir müssen die Bildungspolitik ändern. Wir müssen die grüne Politik beseitigen. Wenn wir die grüne Politik nicht abschaffen, können die Vereinigten Staaten nicht weiter existieren. Auch der größte Teil Europas könnte nicht weiter existieren. Ganze Nationen Europas stehen vor dem Zerfall und werden von der Landkarte verschwinden. Wie kann man das aufhalten? Nun, es gibt einen wichtigen Faktor in der eurasischen Region. Mit Russland, China, Indien und so weiter. Dort schließen sich eine Reihe mächtiger Nationen zusammen, nicht als Empire, sondern als Koalition. Ihre Absicht ist es, zu wachsen. Typisch für ihre Absichten ist genau das, was China mit seiner Mondlandung getan hat. Wenn man etwas genauer hinsieht, was zu dieser Landung alles dazugehört, dann sieht man, dass sich dieses Land für eine Mission entschieden hat. Und das könnte die Rettung für die Vereinigten Staaten sein, wenn wir uns dem anschließen. Es gibt derzeit keinen Grund auf der Welt für einen Krieg. Keinen guten Grund. Angesichts der thermonuklearen Zerstörungskraft, die zu einem Krieg auf fast der ganzen Welt eingesetzt werden könnte, wenn man die thermonuklearen und sonstigen Kapazitäten der Streitkräfte jener Mächte betrachtet, die sich im transatlantischen und im eurasischen Bereich gegenüberstehen, dann besteht unmittelbar die Möglichkeit der Auslöschung der gesamten menschlichen Gattung. Worin liegt das Problem? Die Menschen verhalten sich wie diese Dummköpfe, die meinen, sie könnten nichts ändern. Sie wissen, dass man sie hereingelegt hat und dass alles schlimmer und schlimmer und schlimmer werden wird. Sie wissen, dass sie ihre Arbeit verlieren, dass sie ihre Krankenversorgung verlieren, ihre Bildung, ihre Beziehung zu allen anderen. Sie werden kaputt gemacht. Sie wissen es. Und sie hassen es mehr und mehr. Aber was tun sie dagegen, um das Problem loszuwerden? Das ist es, was fehlt. Was sagt der Durchschnittsbürger, der das weiß und immer mehr Wut in sich aufbaut, aber nichts Wirksames dagegen tut? Er sagt, ich weiß, dass du recht hast, aber ich werde mich nicht dazu äußern. Ich werde nichts dagegen tun. Ich muss mich um meine eigenen Sachen kümmern, um mein Fortkommen, um meine Familie und so weiter. Deswegen werde ich keinen Widerstand leisten. Aber ich werde protestieren. Werden Proteste unter diesen Umständen einen thermonuklearen Krieg verhindern? Nein. Das Problem liegt im Wesentlichen beim Mann auf der Straße in den Vereinigten Staaten. Denn wenn die Vereinigten Staaten ihren sogenannten Präsidenten aus dem Amt jagten, hätte der normale Bürger die Möglichkeit, eine Änderung der Politik zu erzwingen. Der Normalbürger will nichts mit einem thermonuklearen Krieg zu tun haben. Er wird sagen, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Aber man muss dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt. Ich kenne diese Amerikaner sehr gut und länger als die meisten von ihnen. Ich kenne sie. Sie haben diese Ansichten. Ein typischer Amerikaner hat im Allgemeinen eine ganz gute Auffassung, wie seiner Meinung nach die Zukunft aussehen sollte. Sie denken an die kommenden Generationen. Sie denken, dass es ihren Kindern besser gehen sollte oder dass sie wenigstens bessere Chancen haben sollten. Sie wissen das alles. Und sie hassen es, weil sie zusehen, wie ihnen alles weggenommen wird. Und so konnte es kommen, dass eine kleine Bande elender Kerle die Gelegenheit ergreifen konnte, gleich nach dem Tod von Präsident Kennedy. Die Menschen haben klein beigegeben. Sie haben es hingenommen. Leute, die im Krieg gewesen waren, die Soldaten waren in einem siegreichen Krieg, haben klein beigegeben. Die amerikanische Bevölkerung hat sich aufsplittern lassen in diejenigen, die vor einer kleinen Schlicht von Leuten krochen und alles taten, was gegen die wirklichen zukünftigen Interessen der Mehrheit unseres Volkes verstößt. In dieser Korruption, die unter den schlechten Präsidenten der Vereinigten Staaten eingerissen ist, liegt die Schwäche, die viele gegenüber Drogenhändlern und auch gegenüber diesen Typen von der Wall Street haben. Wir tolerieren diese Kerle. Wir lassen zu, dass sie durch die Folgen ihres Handelns die Bevölkerung knechten, erniedrigen, betrügen, plündern und umbringen.
And we can do nothing
Unter diesen Umständen scheint es unmöglich, etwas für unsere Sache, die Sache der Menschheit im Allgemeinen und für das gemeinsame Interesse des amerikanischen Volkes im Besonderen zu tun. Darin liegt meiner Meinung nach die größte Bedrohung für uns. Denn ich weiß, was das amerikanische Volk tun könnte, wenn wir Obama aus dem Amt werfen würden. Das ist der einzige Weg, den ich sehe, wie die Welt überleben und einen thermonuklearen Krieg vermeiden kann. Wenn das amerikanische Volk Obama jetzt aus dem Amt jagte, denn er hat bei bis zu 60% unserer wahlberechtigten Bürger jedes Ansehen verloren, dann könnten wir das aufhalten. Wir würden nicht zulassen, dass ein Krieg ausbricht. Und wenn die Vereinigten Staaten den Krieg nicht beginnen, dann kann er nicht in Gang kommen. Das ist meiner Meinung nach die einzige Realität, die man in dieser Frage betrachten kann. Letzte Woche betonten wir besonders die Bedeutung der Einleitung der Integration Eurasiens mit der nun entstehenden Eurasischen Wirtschaftsunion, die zum gegenseitigen Vorteil aller beteiligten Nationen geschaffen wird.
For the mutual benefit of all of the nations involved. But since our webcast,
aber seit unserem Forum am letzten Freitag gibt es eine buchstäbliche Explosion von Terroranschlägen auf russischem Boden. Insbesondere gab es, wie allgemein bekannt ist, innerhalb von 2 Tagen 2 Selbstmordanschläge in Wolgograd, das früher Stalingrad hieß, bei denen mehr als 30 Menschen starben und etwa 100 verletzt wurden. Und seitdem erinnern sich viele Menschen an die indirekte Drohung des saudischen Geheimdienstchefs Prinz Bandar gegenüber Putin im letzten Sommer, als Bandar Putin zu einem Kompromiss über Syrien nötigen wollte und als Gegenleistung eine mafiaartige Garantie zum Schutz der Olympiade von Sochi gegen den tschetschenischen Terrorismus anbot. Natürlich hat Putin sich nicht von Bandar erpressen lassen. Aber unmittelbar nach diesen Bombenanschlägen gab das russische Außenministerium eine Erklärung ab, in der es heißt: Wir werden nicht zurückstecken, sondern unseren harten und kompromisslosen Kampf fortsetzen gegen einen schlauen Gegner, der keine Grenzen kennt und der nur durch gemeinsame Bemühungen gestoppt werden kann. Die kriminellen Anschläge in Wolgograd wurden nach dem gleichen Modell organisiert wie die Terroranschläge in den USA, wie auch in Syrien, im Irak, in Libyen, Afghanistan, Nigeria und anderen Ländern, und sie wurden von den gleichen Kreisen angestiftet. Kirill Benediktov, ein regelmäßiger Kolumnist für Izvestia und Redakteur des Magazins Terra America, der schon Interviews mit dir geführt hat, identifizierte Saudi-Arabien namentlich und sagte, was man bei diesen Anschlägen sähe, sei eine wahhabitische 5. Kolonne, die dazu eingesetzt werde, Russland zu destabilisieren. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Anschläge offensichtlich in einem viel umfassenderen Kontext stattfinden. In den Vereinigten Staaten haben wir jetzt sehr starke, konzertierte Bemühungen um die Aufhebung der Geheimhaltung für die 28 Seiten des gemeinsamen Untersuchungsberichtes über den 11. September 2001, worin dem Vernehmen nach die direkte saudische Beteiligung bei der Finanzierung und Unterstützung der Anschläge des 11. September auf die Vereinigten Staaten belegt ist. Und in China sieht man, du hast dich schon darauf bezogen, eine Zunahme des von den Saudis unterstützten uigurischen Terrorismus gegen die Regierung Xi Jinping. Unter anderem einen Bombenanschlag direkt auf dem Tiananmen-Platz unmittelbar vor dem 3. Plenum der Staats- und Parteiführung. Man kann also sehen, dass tatsächlich alle 3 Länder, Russland, China und die Vereinigten Staaten, Opfer der gleichen Kleinkriegsoperation sind, die denselben Ursprung hat. Und es gibt mehrere Persönlichkeiten, die das auch klar aussprechen und sagen, dass wir gegen eine gemeinsame Bedrohung zusammenarbeiten müssen. Darunter ist auch ein Kongressabgeordneter aus New York, Michael Grimm, einer der Vorsitzenden des Russland-Ausschusses, der warnt, wenn die Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht nicht mit Putin zusammenarbeiten, dann könne dies zu einem zweiten Benghazi auf russischem Boden führen. Und heute erschien ein größerer Artikel in der italienischen Zeitung Il Giornale mit dem Titel »Die Zwillingstürme stehen in Moskau«, in dem ähnlich argumentiert wird. Eigentlich will ich mit dieser Frage etwas zu Protokoll geben und dich dann bitten, das zu kommentieren. Ich möchte unsere Zuschauer auf eine Fernsehsendung hinweisen, die Herr LaRouche 1999, also vor 15 Jahren, gemacht hat, mit dem Titel Sturm über Asien. Und darin sagst du Folgendes. Was wir sehen, ist ein Krieg in der Region des Nordkaukasus in Südrussland. Wenn dieser Krieg fortgesetzt wird, unter Einsatz von Söldnern, kann das zum Nuklearkrieg führen. Die großen Mächte, die heute vor allem von dieser Söldneroperation bedroht sind, gehören zu den größten Nationen der Welt, China und Indien, aber vor allem Russland. Wenn diese Nationen durch eine ständige Eskalation eines Krieges nach dem Vorbilde des Krieges der Briten gegen Russland, China und so weiter im 19. und 20. Jahrhundert mit dem Rücken zur Wand gedrückt werden, dann wird das an einen Punkt führen, an dem Russland keine andere Wahl mehr bleibt, als entweder Russlands Auflösung als Nation hinzunehmen oder die Mittel einzusetzen, die es hat, um diejenigen, die das Land angreifen, schrecklich zu bestrafen. Und das immer näher an der Quelle, den Kräften, die hinter den Söldnern stehen. Und weiter sagtest du, wenn Russland so weit in die Enge gedrängt wird, entweder freiwillig das Land aufzugeben oder sich zu wehren, dann wird es sich wahrscheinlich wehren. Es wird die Waffen einsetzen, die es hat, um den Nationen, die hinter diesen Söldnertruppen stehen, die es derzeit angreifen, eine schreckliche, tödliche Abschreckung zu erteilen. Darin liegt die Gefahr. Ende des Zitates. Ich möchte dich bitten, näher auf diese Warnung einzugehen, die du vor 15 Jahren öffentlich abgegeben hast, dass am Ende dieses Prozesses ein thermonuklearer Krieg stehen kann. Nun, wie einige wissen, organisierte ich diese Vorhersage damals in Deutschland in Zusammenarbeit mit Helga und anderen. Ich war dort quasi im Krankenstand und kehrte nach einer Art Rehabilitierung ins Leben zurück. Aber der wesentliche Punkt ist, wie konnte ich das tun? Um es einfach zu machen. Potenziell sind die meisten Menschen in der Lage, die Zukunft, zukünftige Ereignisse vorherzusagen. Der typische Bürger in unserer Gesellschaft allerdings, beispielsweise in den Vereinigten Staaten, wird aber sagen, nein, niemand kann vorher wissen, was geschehen wird. Niemand konnte das, was passiert ist, vorher wissen. Nun, was ich getan habe, war eine Vorhersage auf der Grundlage der Reaktion auf einige Hinweise. Und die Bedeutung der Ereignisse, auf die du dich gerade bezogen hast, liegt genau darin, dass es der Beginn dieses ganzen Prozesses war. Und wie du sagtest, das sind die Schlussfolgerungen, die man kennen muss, um zu verstehen, was heute geschieht. Was vor 15 Jahren geschah, war der Anfang von dem, was heute geschieht. Ich wusste jedenfalls damals schon, dass es so war. Das Problem ist aber, dass wir in einer Gesellschaft leben, die auf dieses Zeus-Problem zurückgeht. Der Punkt ist, der Durchschnittsbürger auf dieser Welt lebt in den meisten Kulturen der Welt in oligarchischen Systemen, wie man es nennt. Und diese Systeme haben den Planeten in den meisten Gebieten beherrscht, solange wir die Geschichte kennen. Und darum geht es beim Zeus-Problem. Deshalb werden die meisten Menschen in der Gesellschaft, die in unseren Schulen und unseren Hochschulen und Universitäten ausgebildet werden, nicht durchblicken und nicht verstehen, was unser Bildungssystem einmal war.
But if they understood what the educational system has been, now we don't have an education.
Heute haben wir ohnehin überhaupt kein Bildungssystem mehr.
But when we had an educational system,
aber selbst als wir noch ein Bildungssystem hatten, beruhte die öffentliche Bildung und Ausbildung in den Schulen und Universitäten darauf, dass die Universitäten und ähnlichen Einrichtungen oder Verwaltungen vorschrieben, welche wissenschaftlichen Prinzipien gelehrt werden, die dann entscheiden, was die Schüler und Studenten denken müssen. Der Student und auch der Professor wurden durch eine Hochschulausbildung oder etwas Vergleichbares alle konditioniert zu einer Art "Sprechen Sie mir Nachhaltung". Der Schüler und Student macht einen erfolgreichen Abschluss mit einer guten Note, wenn er die richtigen Antworten gibt, die ihm das Bildungssystem vorschreibt. Deshalb haben wir in der allgemeinen Bevölkerung dieses Problem, und das trifft ganz unmittelbar die Frage, Zeus oder Prometheus? Der Zeus-Typus gehorcht. Sie akzeptieren die Ausbildung durch den Meister. Und deshalb bewerten sie sich selbst und werden von anderen danach bewertet, ob sie festgelegten Vorgaben entsprechen, obwohl die der Wahrheit oft vollkommen widersprechen. Das Resultat einer solchen Ausbildung ist, dass sie diese Menschen verdummt. Vielleicht nennt sie keiner dumm, sie sehen vielleicht nicht dumm aus. Aber ich weiß, dass sie dumm sind, weil ich weiß, was dieses Ausbildungsschema bedeutet. Nur sehr wenige Menschen, die man manchmal als Genies bezeichnet, sind Ausnahmen. Sie wissen schon, große Entdecker wie Einstein, Max Planck und so weiter. Nikolaus von Kues ist ein gutes Beispiel dieser Art. Und es gab große Menschen als wissenschaftliche Entdecker, die warfen den ganzen Müll über den Haufen, denen zu glauben, die meisten Menschen im Bildungssystem konditioniert wurden, wobei ihre Noten und Abschlüsse davon abhängen, dass sie diesen Unsinn schluckten. So gibt es in der Gesellschaft nur sehr wenige Menschen, die man wirklich als eine unabhängige intellektuelle Autorität bezeichnen kann. Der Durchschnittsmensch wird Ihnen sagen und behaupten, aber Sie können nicht wissen, was die Zukunft bringt. Sie können nicht wissen, dass das und das geschehen wird. Aber ich wusste es. Und das oft. Nicht sehr häufig, denn das kann niemand. Es laufen nur sehr wenige fertige Genies auf der Welt herum, so wie ich die Welt kenne. Ich bin bloß einer der geringeren Fälle, aber ich bin aktiv dabei. Darum geht es also. Die meisten Menschen, die gut ausgebildet sind oder sich dafür halten, die ihren Professoren so und so und so und so glauben, sind wirklich so indoktriniert mit dieser Doktrin, dass sie gar nicht merken, wie sie verdummt wurden. Deshalb können sie Dinge tun, die ihnen beigebracht wurden. Sie spielen die Spiele, die man ihnen beigebracht hat. Egal, ob das Fußball, Baseball oder Mathematik ist. Und das ist genau das Problem. Einige wenige sind wissenschaftliche Genies, wie Einstein oder Max Planck und andere. Andere haben Einsichten der gleichen Qualität. Darauf beruhte meine ganze Karriere. Alle meine wissenschaftlichen und anderen Erfolge beruhen darauf, dass ich wusste, dass das, was gelehrt wird und was man schlucken soll, Schwachsinn ist. Und wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet, muss man verstehen, dass die Menschheit ein Geschöpf ganz besonderer Art ist. Wir kennen keine andere existierende Gattung, die mit der Menschheit vergleichbar wäre. Die menschliche Gattung ist die einzige Gattung, die angefangen hat, ihre Mahlzeiten zu kochen. Und davon ausgehend hat sie, in dem sie immer anspruchsvollere Wege fand, in einer Art intellektuellen Evolution in ihrem Verhalten immer höhere Ebenen erreicht. Das ist die Geschichte der Menschheit. Ich beziehe mich oft auf das Beispiel der Chemie. Nicht die falsche, sondern die echte Chemie. Was lehrt uns die Chemie? Sie lehrt uns, dass die menschliche Gattung in Hinsicht auf ihre Fähigkeiten von einer niedrigeren Energieflussdichte zu einer höheren aufsteigt. Das ist die Natur des Menschen. So schufen wir alle die Möglichkeiten höherer Energieflussdichten, die charakteristisch für den Fortschritt der menschlichen Gattung sind. Von ein paar armen Teufeln, die noch irgendwo in Höhlen lebten, bis zu dem, was die Menschheit heute erreicht hat. Was also geschieht, ist, dass die wenigen Menschen, die schöpferisch tätig sind, die kreativ denken und nicht bloß von dem abhängen, was man sie glauben macht, die entdecken wirklich etwas, was sie glauben sollten. Und diese Entdeckungen von dem, was wir wirklich glauben sollten und erkennen sollten, das ist die eigentliche Grundlage für die Menschheit und die menschliche Kultur. Und man sieht das in der Chemie. Sehen Sie sich die Chemie an. Wo ist der Unterschied? Der menschliche Geist schuf Organisationen der Materie in der Art, dass die Menschheit in der Lage war, die Produktivkräfte der Arbeit zu steigern und die Menschheit von einem niedrigeren Niveau, wo sie kaum mehr als ein schwaches Tier war, auf höhere Ebenen der Gesellschaft anzuheben, die jene großartigen wissenschaftlichen Leistungen, auf denen die menschliche Existenz heute beruht, erst möglich gemacht haben. Es sind also relativ wenige Menschen innerhalb der Gesamtbevölkerung, die in der Geschichte der Menschheit tatsächlich kreativ waren und mit der gewöhnlichen Meinung brachen und über die gewöhnlichen Meinungen hinausgingen. Und daher kommt die Kreativität. Sie kommt von Leuten, die tatsächlich Entdeckungen machen. Sie kommt nicht aus Deduktion. Kreativität kommt niemals aus Deduktion. Was in den meisten Schulen gelehrt wird, ist nur Mathematik. Und Mathematik ist zwar in mancherlei Hinsicht nützlich, wenn man sich nicht von ihr beherrschen lässt. Aber wenn man sich von ihr beherrschen lässt, wird man dumm. Und da liegt das Problem. Wir haben eine Bevölkerung, die Opfer einer vorgeschriebenen Kultur, einer vorgeformten Kultur wurde. Und diese Kultur unterdrückt die einzigartige Fähigkeit der menschlichen Gattung, echte Entdeckungen zu machen. Wie bei den kleinen oder großen tatsächlichen wissenschaftlichen Entdeckungen, bei denen man tatsächlich ein Prinzip entdeckt. Da ist nichts abgeleitet. Sondern man erkennt, wenn man an die Gesellschaft denkt, dass etwas fehlt. Und man erkennt, dass dieses Fehlende erreichbar ist und man wird davon angezogen. Und man macht eine Entdeckung. So macht die Menschheit Fortschritte. Das Problem ist der Prozess der Gehirnwäsche bei dem, was heute in den Schulen und in den Universitäten geschieht. Das wird jetzt immer schlimmer. Deswegen werden die Menschen immer dümmer und dümmer. Das heißt, sie sind immer weniger fähig, die Erfahrungen, die ihre Eltern und Großeltern gemacht haben, überhaupt zu verstehen. Man muss erkennen, dass darin das Problem liegt. Und man braucht Führungspersönlichkeiten, die wirklich eine kreative Einstellung haben und fähig sind zu entdecken, was die Zukunft sein wird. Es ist genauso wie die Entdeckung irgendeines Prinzips in der Wissenschaft. Der Praktiker ist vollkommen nutzlos, wenn es darum geht, die Voraussetzungen für den Fortschritt zu verteidigen. Der Praktiker ist nur zu dem Grade nützlich, wie er sich an das anpassen kann, was er schon weiß oder gelernt hat. Der kreative Mensch geht über bloßes Lernen hinaus. Er schafft Neues. So müssen wir mit der Tatsache umgehen, dass wir ein Problem in der Gesellschaft haben. Nur ein begrenzter Teil der Bevölkerung ist tatsächlich in der Lage, sich von der Ausbildung, von diesem Konditionierungsprogramm frei zu machen und nur noch von dem Verlangen auszugehen, die Wahrheit zu entdecken. Das ist es, was den Menschen aus den Höhlen herausgeholt und zu den größten wissenschaftlichen Leistungen gebracht hat. Darum geht es. Das muss unsere Politik sein. Unsere Strategie ist es, dieses Problem zu verstehen und die Menschen, die Kreativität haben oder wenigstens auf den Impuls der Kreativität reagieren können, das zu bringen, dass sie den Rest der Bevölkerung inspirieren. Denn die übrige Bevölkerung ist meist nicht in der Lage, aus sich selbst heraus das Notwendige zu tun. Aber sie wird auf etwas reagieren, was man ihnen erklärt, wenn sie es entdecken, weil ihnen jemand geholfen hat, es zu entdecken. Versucht nicht, vor den Meinungen der Menschen da draußen zu kapitulieren. Ihre Meinungen machen sie jetzt schon zu Gefangenen, Gefangenen einer schrecklichen Art. Deswegen brauchen sie eine Führung. Menschen, die Entdecker sind und die die übrige Bevölkerung befreien und ausbilden. So wie es noch war, als wir noch gute Arbeitsplätze hatten. Zum Beispiel in der Industrie oder im Zusammenhang mit Forschung. In einer hochwertigen Fabrik mit moderner Technik hatte man immer einige Leute, die der Motor dieser Fabrik oder dieser Operation waren. Und diese wenigen Leute wurden die wirklichen Anführer oder wissenschaftlichen Leiter. Ihre wissenschaftliche Rolle ist es, den Menschen, die in der Fabrik beschäftigt sind, beispielsweise einer Fabrik von General Electric oder etwas Ähnlichem, den wissenschaftlichen Fortschritt zu vermitteln. Man hat qualifizierte Leute, die auch qualifiziert sein wollen, die reagieren auf die Erfahrung der Ausbildung, die von einigen wenigen angeführt wird, die tatsächlich in der Lage sind, den Geist der Menschen für eine Entdeckung zu öffnen. Sie können die Entdeckung zwar nicht von selbst machen, sie können sie nicht aus sich selbst hervorbringen, aber man kann sie dazu anleiten, die Entdeckung nachzuvollziehen. Dazu braucht man eine Führung, die die Durchschnittsmenschen in einer Gesellschaft dafür begeistert, dass sie wirklich anfangen zu lernen, was sie von diesen anderen lernen können, die wirklich kreative Beiträge zu den notwendigen Fähigkeiten des Menschen leisten. Und das ist der einzige Weg, denke ich, wie man tatsächlich einen wirklich praktikablen Weg aufzeigen kann, wie wir die Menschheit retten können.
Okay, Lynn.
Die nächste Frage wird einige deiner Fähigkeiten als führender Fachmann der Welt für die physische Ökonomie erfordern. Sie betrifft etwas, was du schon angesprochen hast, nämlich den Abbau von Helium-3 auf dem Mond. Harrison Schmitt, der Astronaut an Bord der Apollo 17 war, sagte kürzlich, die Chinesen hätten kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie die Absicht haben, auf dem Mond Helium-3 zu fördern. Und der Vater des chinesischen Weltraumprogramms hat selbst gesagt, dass das zu den Absichten gehört, zusammen mit der weiterführenden Idee, den Mond zu industrialisieren. Dabei wird oft diese Frage gestellt. Ist es das wert, wegen Helium-3 zum Mond zu fliegen? Wenn man es sich betrachtet, ist eine der wenigen nützlichen Verwendungen für Helium-3 heute, dass man damit bessere MRT-Bilder für Lungenresonanzuntersuchungen machen kann. Darüber hinaus könnte es eine Energiequelle werden, aber diese Technologie existiert noch gar nicht. Und es gibt ja eine ganze Menge Energiequellen, würden manche sagen. Welchen Wert hat es also, alle diese Anstrengungen zu unternehmen, all dies Geld auszugeben und diesen Aufwand zu betreiben, um jemanden zum Mond zu schicken, um dort Helium-3 zu fördern? Wie siehst du als Fachmann für die physische Ökonomie, als jemand, der Einsichten in die wahre Natur des Menschen hat und diese Idee von Wert versteht? Wie sollen wir verstehen, welchen Wert die derzeitige Mondlandung der Chinesen hat? Nun, das einfachste Beispiel, was ich als Antwort auf das, was du gesagt hast, anführen kann, ist die Frage, was seit Anfang der 70er Jahre mit der Kernfusion passiert ist. Was ist passiert? Man ist niemals ernsthaft daran gegangen, diese Technologie praktisch einzusetzen. Es gab vorläufige Annäherungen am Rande, aber es ist niemals passiert. Warum nicht? Weil es nicht zugelassen wurde. Weil die grüne Politik vorherrschte und alles getan wurde, um die kreativen Kräfte der Menschheit in Bezug auf die Naturwissenschaften kaputt zu machen. Sogar in der Medizin, wie man heute weiß. Richtig? Das Ziel dahinter ist, Menschen umzubringen, die Zahl der Menschen zu reduzieren. Und dabei wird vielleicht durch einen Zufall die ganze Menschheit ausgerottet. Genau das ist es, was vor sich geht. Die Königin von England steht da mit ihrer Politik an der Spitze, seit der Kopenhagener Konferenz. Sie sagt ganz offen, dass es ihre Absicht ist, die menschliche Bevölkerung von jetzt etwa 7 auf weniger als 1 Milliarde zu reduzieren. Das ist heute ihre ausdrückliche Absicht, genauso wie die ihres Ehemanns und auch der ganzen anglo-holländischen Führungsschicht der Oligarchie. Sie hatten schon immer diese Tendenz. Und deshalb muss man sagen, ihr müsst Widerstand leisten und die Macht dieser Leute brechen. Bisher kann man das nicht wirksam tun. Da ist die Eurasische Region, dort sind einige in Bewegung. Was die Chinesen eigentlich mit ihrem Helium-3-Programm vorhaben, das haben sie bereits deutlich gemacht. Man nimmt den Strom von Helium-3, eine der wirksamsten sozusagen natürlichen höheren Kraftquellen, die uns heute in den Vereinigten Staaten und Europa vorenthalten wird. Wir wollen diese Kraft. Und wenn wir an diese Kraft kommen, werden wir sie nutzen. Und dann wird die Menschheit in der Lage sein, viele Probleme zu lösen und vieles zu tun, was sie jetzt nicht tun kann. Wir können bisher die Menschheit auf der Erde nicht vor der Ausrottung bewahren, wenn uns Asteroiden treffen. Es gibt bestimmte Asteroiden, wenn die uns treffen, sterben nicht bloß die meisten von uns, sondern wir alle, die gesamte Gattung. Warum existiert diese Bedrohung? Wo bleibt die Kernfusion? Mit der Kernfusion hätten wir Zugang zu allen möglichen Technologien, die wir dagegen bräuchten. Deshalb ist der entscheidende Punkt, und das wissen alle hier im Raum und auch anderswo. Amerika betreibt eine grüne Politik. Die Wall Street hat eine grüne Politik. Und die Politik der Wall Street bedeutet Massenmord. Wenn man der Wall Street erlaubt, weiterzuarbeiten, dann werden massenweise Menschen umgebracht. Das fängt schon an, jetzt, mit Obamas Gesundheitspolitik. Obama betreibt den Massenmord an Amerikanern. Das tut er. Und das ist die unvermeidliche Folge von dem, was er tut. Also ist es auch seine Absicht oder die seiner Komplizen. Sie sprechen ja sogar ganz offen über die Sterberate. Das ist also das Problem. Man muss den Dingen ins Auge schauen. Ja, die Menschheit hat Probleme. Die Sonne wird schwächer. Und man schätzt, dass sie in etwa 2 Milliarden Jahren eines Tages immer schwächer aufblinken wird. Und dann in die Luft gehen wird. Das ganze Sonnensystem wird dann verschwinden. Deshalb ist die Frage, sind wir in der Lage, etwas zu tun, um das abzuwenden? Der Mensch sollte dazu in der Lage sein. Was macht man dabei mit Helium-3? Nun, Helium-3 wird von der Sonne produziert. Indem wir nun etwas nutzen, was von der Sonne produziert wurde, was können wir tatsächlich gegen das Problem der langfristigen Abschwächung der Sonne tun? Wir müssen Helium-3 und andere relevante Kraftquellen nutzen und benutzen, um diesen Niedergang des Sonnensystems aufzuhalten. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um die Lebenserwartung der Sonne zu verlängern. Das ist nur ein Beispiel. Und wir müssen das Ziel haben, das zu tun. In diesem Fall das, was China demonstriert hat, indem es ganz klare Pläne in Bezug auf diese Kernfusion verfolgt.
on this terminal nuclear fusion. And that shows,
und dass China die richtige Antwort darauf gibt, zeigt uns, was hier falsch läuft. Was ist los mit dem Schulsystem der Vereinigten Staaten in letzter Zeit?
Okay, I want to thank you very much, Lynn.
Lynn, ich möchte dir vielmals danken. Damit kommt unsere heutige Sendung zum Schluss. Vielen Dank, Cody, für deinen Beitrag. Bleiben Sie auf Sendung. Das Jahr 2014 hat gerade erst begonnen. Vielen Dank und gute Nacht.